Ich muss mich entschuldigen, ich habe ein bisschen schnell gesprochen. Wenn ich zu schnell bin, müsst ihr euch melden. Also ich bin manchmal, komme ich richtig in Fahrt und da müsst ihr mich bremsen. Sonst hat es dann auch nichts viel Sinn, wenn es nicht mitkommt. Die Menschen tun nicht Buße. Gott bleibt hier ohne Erfolg mit seinem Bemühen um die Seelen. Denn der Sinn dieses wahren Gerichte war, die Menschen zur Buße zu führen. Auch wir sollten uns nicht entmutigen lassen. Gott lässt sich auch nicht entmutigen, auch wenn Menschen nicht hören wollen. Also hier sieht man, wie Gott sein Gericht hinauszögert. Er schiebt es noch hinaus. Diese Posaunen sind eben, immer deshalb wird ein Drittel geschlagen, damit der Rest noch Buße tut. Und Gott zögert und zögert. Man hätte ja schon erwartet, dass mit dem sechsten, mit dem siebten Siegel ist alles fertig. Aber er zögert nochmal hinaus, 6 Posaunen lang. Und in Kapitel 10, da lesen wir, und ich sah einen anderen Engel, einen himmlischen Boten, einen starken herabkommen aus dem Himmel, umkleidet mit einer Wolke, und ein Regenbogen war auf dem Haupt, und sein Gesicht war wie die Sonne und seine Füße wie Feuersäulen, und er hatte in seiner Hand ein geöffnetes Büchlein. Und er stellte seinen rechten Fuß auf das Meer und den linken auf das Land. Also hier haben wir wieder Israel, das Meer, Küstenstreifen, Land oder Meer, das ist Meer und Land, das heißt, er proklamiert, das gehört mir, das ist mein Land. Und es ist wie ein Schwur. Er rief mit einer großen, lauten Stimme, wie ein Löwe brüllt. Haben wir in Joel und in Amos haben wir das auch, Gott brüllt wie ein Löwe. Hier ist es der Engel, der brüllt wie ein Löwe, das heißt mit einer mächtigen Stimme. Und als er gerufen hatte, redeten die 7 Donner mit ihrer eigenen Stimme, mit ihren eigenen Stimmen. Und als die 7 Donner mit ihren eigenen Stimmen geredet hatten, schickte ich mich an zu schreiben. Und ich hörte eine Stimme aus dem Himmel, die zu mir sagte, versiegle, was die 7 Donner redeten. Schreib dieses nicht. Und der Bote, den ich auf dem Meer und auf dem Land stehen sah, erhob seine Hand zum Himmel und schwor bei dem, der in alle Ewigkeit lebt, der den Himmel schuf und was darin ist und die Erde und was darin ist und das Meer und was darin ist, es wird nicht noch ein Zeitabschnitt sein. Also was wir hier haben, ist, dass Gott, es sieht so aus, als ob jetzt Gott, nachdem er nach der 6. Posaune, als ob man noch einmal eine weitere 7. Reihe eingeschoben wird. Wir haben ja 6 Siegel, dann kommt dieses 7. Siegel und aber da wird eine 7. Reihe eingeschoben, das sind diese Posaunen. Und nach der 6. Posaune sieht es jetzt aus, als ob er nochmal eine 7. Reihe mit den 7 Donnern einschiebt. Und der Sinn ist immer Verzögerung. Der Sinn dieser Sache, dass immer noch vor dem letzten Schluss, vor dem Abschluss noch was eingeschoben wird. Das heißt, ich ziehe es noch hinaus, das Gericht. Aber da erfahren wir jetzt plötzlich, sagt er, nein, schreib das nicht. Wir lassen das fallen. Es hat keinen Zweck mehr. Schreib jetzt nicht noch einmal eine Reihe von 7 Donnern, was jetzt noch kommt. Nein, streiche das, versiegle das. Heißt, schreib es nicht auf. Und warum nicht? Er sagt es. Es wird nicht noch ein Zeitabschnitt sein. Es ist nicht noch einmal eine Hinauszögerung. Bis jetzt haben wir immer Verzögerung, Verzögerung, Verzögerung. Und jetzt die Donner sollten noch mal verzögern. Und er sagt, nein, schreib es nicht. Wir verzögern nicht. Es wird kein weiterer Zeitabschnitt mehr eingeschoben. Es wird kein weiterer Zeitabschnitt mehr sein, sondern mit dem Tragen der Stimme des 7. Boten, wenn er sich anschickt zu posaunen, soll auch zu Ende geführt sein das Geheimnis Gottes, wie er es seinen Knechten, den Propheten, als gute Botschaft sagte. Also, es gibt keinen Aufschub mehr, heißt das, sondern jetzt wird Schluss gemacht. Jetzt kommt der Schluss. Mit dem siebten Engel, der posaunt, wird das Geheimnis Gottes vollendet. Was heißt das, das Geheimnis Gottes vollendet? Das, was Gott sich aufgespart hat. Das Geheimnis ist das, was noch nicht geoffenbart ist. Das, was Gott sich aufgespart hat, das wird jetzt ausgeführt. Das heißt, der Zorn Gottes kommt jetzt in voller Wucht. Übrigens in Kapitel 15, Vers 1, haben wir diesen Parallelausdruck. Ich glaube, es ist Vers 1. Mal schauen. Ich sah ein anderes Zeichen im Himmel, groß und wunderbar. Sieben Engel, die sieben Plagen hatten, die letzten, weil in ihnen oder durch sie der Grimm Gottes vollendet wird. Hier heißt nicht das Geheimnis vollendet, sondern der Grimm Gottes vollendet. Aber es ist derselbe Sinn. Das Geheimnis heißt das, was noch aufgespart ist. Jetzt wird der Grimm Gottes vollendet. Das heißt, jetzt wird zu Ende geführt. Jetzt kommt wirklich Schlussgericht. Also mit den Schalen, der siebte Engel, der posaunt. Und jetzt erwartet man den Schluss. Aber es wird nur angekündigt. Der eigentliche Schluss, dann werden diese Kapitel 12 bis 14 werden eingeschoben. Der eigentliche Inhalt der siebten Posaune sind die sechs Schalen, die sieben Schalen. Deshalb wird das dort in Kapitel 15 wiederholt. Jetzt in diesen sieben Engel mit den sieben Schalen wird der Grimm Gottes vollendet. Jetzt gibt es keinen Aufschub, nichts mehr. Es gibt kein Drittel und Viertel mehr, sondern jetzt ist nur noch ganz. Guss auf Guss folgt dann das Gericht. Aber mittlerweile sagt er ihm, Kapitel 10, er soll also jetzt nur noch mal Vers 8. Und die Stimme, die ich aus dem Himmel gehört hatte, redete wieder mit mir und sagte, gehe hin, nimm das geöffnete Büchlein in der Hand des Boten, der auf dem Meer und auf dem Lande steht. Und ich ging weg, hin zu dem Engel. Gib mir das Büchlein, sagte ich zu ihm. Und er sagte zu mir, nimm und iss es auf. Und es wird deinen Bauch bitter machen in deinem Munde, jedoch wird es süß sein wie Honig. Das heißt, er muss jetzt das Büchlein nehmen. Das Büchlein ist der Inhalt dessen, was jetzt noch fehlt, was jetzt noch geschehen muss. Also das heißt, die letzten Gerichtsinhalte. Und ich nahm das, und das in meinem Munde ist es war süß. Das heißt, es war ja Wort Gottes und Wort Gottes ist immer süß. Aber der Inhalt des Wortes Gottes war gar nicht süß. Der Inhalt des Wortes Gottes ist bitter. Denn sie spricht vom Gericht. Das ist übrigens ganz ähnlich wie in Hesekiel Kapitel 3. Dort ist es auch. Dort muss Hesekiel verkündigen von der Zerstörung Jerusalems unter Nebukadnezar. Hier haben wir die Zerstörung Jerusalems unter den Römern. Aber die Parallelen zu Hesekiel sind gewaltig. Wir haben lauter Parallelen zu Hesekiel. Ich habe mal, wenn ihr wollt, kann ich euch das zeigen. Na, das nicht jetzt. Das zeige ich euch später. Eine Folie, wo ich einmal Hesekiel und Offenbarung gegenübergestellt habe. Der David Chilton in seinem Buch The Days of Vengeance hat das auch gemacht. Das war sehr erhellend. Kann man sehen, wie also das Hesekiel-Buch, das damals vor der Zerstörung Jerusalems geschrieben wurde, was Prophetie und hier die Offenbarung, die hier vor der Zerstörung Jerusalems geschrieben wird, wie die parallel sind. Und ich nahm das Büchlein aus der Hand des Boten und aß es auf. Und es war in meinem Munde süß wie Honig und als ich es aß, wurde es in meinem Bauch bitter. Das ist der Inhalt, der ist bitter. Und er sagte zu mir, du musst wieder weissagen über Volksscharen, Völker, Sprachen und viele Könige. Also das ist jetzt die Einleitung zu dem Weiteren, was jetzt kommt. Und jetzt wird, aber das ist, wie wir das schon gewohnt sind, haben wir eine Unterbrechung zwischen der sechsten und siebten, zwischen dem sechsten und siebten Element. Ja. Ja, Kapitel 5, Vers 2 und Kapitel 10, Vers 1 sind parallel. Dort sieht er, der hat ein Buch in der Hand, oder? Ja. Kapitel 5, Vers 1. Ja. Und der in Kapitel 10 hat auch ein Buch in der Hand. Also das Buch ist, es scheint, manche meinen, das ist dasselbe Buch. Ich weiß es nicht, ich bin da noch im Zweifel, weil da ist es ein kleines Buch und dort ist es einfach ein Buch. Aber der Inhalt dieser Rolle ist ja der Plan Gottes mit der Welt. Und der Plan Gottes in seinem seine Gerichtsratschlüsse, was er jetzt ausführt. Und wenn er das Buch öffnet, sehen wir, da kommen lauter Gerichtssachen raus. Die Siegel, diese Posaunen und die Schalen. Ja. Ja. Dann Kapitel 11. Ich suche gerade, wo ich das habe. Kapitel 11. Und es wurde mir ein Rohr gegeben, das einem Stabe glich, und jemand sagte: Steh auf, miss das Tempelheiligtum Gottes aus und den Altar und die, die darin anbeten, und den Hof, der außerhalb des Tempelheiligtums ist, schließe aus oder wirf hinaus, oder schließe aus, miss ihn nicht, weil er denen von den Völkern gegeben wurde. Und die heilige Stadt, auf die heilige Stadt werden sie treten, 42 Monate lang. Also das ist eine der schwierigen Stellen, wo man ein bisschen rätselt. Aber das ist Symbolsprache, und wir haben Schwierigkeiten dann, wenn wir da 1:1 übertragen, dann geht das nicht. Denn gerade das Gegenteil war ja der Fall. Der Tempel wurde ja zerstört. Oder es kann nicht um den irdischen Tempel gehen hier. Denn der irdische Tempel, der wurde ja zerstört. Aber hier sagt er, der Tempel, das Heiligtum soll nicht zerstört werden. Ja? Das soll gemessen werden. Und das, was gemessen wird, das wird aufbewahrt. Der Rest wird den Heidenvölkern gegeben, das wird zerstört. Ja? Da trampeln sie drauf. Das heißt also, wir haben hier eine... wir müssen hier mit geistlichem Auge lesen. Was ist denn der Tempelheiligtum Gottes nach neutestamentlicher Sprache? Was sagt uns das Neue Testament, was der wahre Tempel ist? Dann hilft es uns weiter, dann kommen wir weiter. Ja? Der Leib Christi, die Gemeinde oder der einzelne Gläubige. Aber besonders natürlich die Gemeinde Jesu Christi, die Schar der Gläubigen. Sie sind das neue Haus Gottes. Dieses wird hier gemessen. Was gemessen wird, wird bewahrt. Das kommt aus Sacharja, Kapitel 2. Die Stadt Jerusalem wird gemessen, und das heißt, sie wird bewahrt. Ja, Gott hat das neue Jerusalem dort in Sacharja. Gott hat sich dieses Jerusalem wieder erwählt, und er wird wieder sich stellen zu diesem Jerusalem, sagt er dort. Das war im Jahre 538, als sie zurückkamen aus der babylonischen Gefangenschaft, hat er Jerusalem wieder angenommen als seine Stadt. Ja. Und da wurde das Jerusalem gemessen. Und was gemessen wird, wird nicht preisgegeben. Aber das andere, das wird preisgegeben. Ja? Also hier ist nicht von dem irdischen Tempel die Rede. Aber bitte, wir haben trotzdem einen israelitischen Zusammenhang. Denn in Kapitel 11, Vers 8 redet er von einer großen Stadt, die geistlich Sodom und Ägypten heißt, wo der Herr gekreuzigt wurde. Also die große Stadt, wo der Herr gekreuzigt wurde, wo ist diese Stadt? Ja, das ist klar, dass es um Jerusalem geht. Aber er spricht in einer nicht verschlüsselten, in einer geistlichen Sprache. Das heißt, er deutet es schon geistlich. Deshalb nennt er Jerusalem Sodom und Ägypten. Ja? Das heißt, der Zusammenhang ist immer noch Jerusalem, aber dieser Tempel hier ist nicht der buchstäbliche alte Tempel, der wird ja zerstört, sondern es ist hier der neue Tempel gemeint. Die darin anbeten, das sind die Gläubigen, die werden bewahrt. Im Wesen ist hier das Gleiche gesagt wie in Kapitel 7. Die Gläubigen werden versiegelt, werden beschützt, die kommen nicht unter das Zorngericht, das den Tempel treffen wird, den irdischen Tempel und die irdische Stadt, sondern die Gläubigen, sie sind das besondere Eigentum Gottes. Also, ich habe mir hier notiert, der heilige Bereich, das ist das treue Gottesvolk, die gottestreuen Anbeter werden hier das Tempelheiligtum Gottes genannt. Wegen dieses heiligen Bereiches heißt die gesamte Stadt noch heilige Stadt, weil es noch Gläubige gibt, die sind heilig. Deshalb heißt die Stadt noch heilige Stadt hier, ja, in Vers 2. Sie werden die heilige Stadt zertreten. Ansonsten wäre sie nur noch eine unheilige Stadt. Später nennt er sie nur noch die große Stadt. Ja? Jetzt ist einmal nennt er sie die heilige Stadt wegen der Heiligen. Ja? Das geistliche Heiligtum macht die Stadt heilig. Das war früher ja auch so. Der alte Tempel, der dieser prächtige Tempel Gottes, der machte das Jerusalem damals, als sie noch Gott nachfolgten, machte sie zu einer heiligen Stadt. Sogar zur Zeit Jesu wird Jerusalem noch einmal die heilige Stadt genannt. Ja? Wegen dem Tempel, zu dem Gott sich damals noch stellte. Aber mittlerweile war der Tempel zu einer Festung der Zeloten geworden und die haben alles entweiht und kaputt gemacht. Ja. Die Treuen sind die wahren Anbeter, sie werden als Priester gesehen, die an dem Gottesaltar stehen und ihm in Verehrung dienen, den Gottesdienst verrichten. Der andere Bereich ist der Vorhof und die Stadt rund um den Tempel, das ist damit ist dargestellt der äußere Bereich des Gottesdienstes. Da wird nur der äußerliche Gottesdienst betrieben. Und der äußerliche Gottesdienst, der muss fallen. Am Ende der Religion, das Ende der jüdischen Religion steht knapp bevor. Soll es denn gar nichts von der alten Religion bleiben? Soll alles zerstört werden? Gibt es nichts, das vor der Zertretung durch die Heiden bewahrt werden soll? Oder gibt es etwas, das das Wesenhafte der jüdischen Religion ausmacht, das bewahrt werden soll? Doch, es gibt etwas. Die Anbeter, die wahren Anbeter. Der Teil des Tempels, die Gläubigen sind. Nämlich die Gläubigen selber sind das echte Heiligtum. Also man kann nicht anders als das nur bildhaft zu verstehen. Sonst kommt man in Schwierigkeiten. Aber man darf es nicht gleich alles total allegorisieren. Das tun wir nicht. Der Zusammenhang ist immer noch Jerusalem. Der Zusammenhang ist immer noch das Judentum. Also was soll das Bild bedeuten? Das soll, dass all das, was zum Wesentlichen, was zum Eigentlichen der jüdischen Religion gehört, das soll bewahrt werden. Das sind die Gläubigen, die an den Messias glauben. Alles andere, das Äußerliche, der Tempel, die Rituale, der Gottesdienst, die Opfer, das Gebäude und das Volk, das den Messias verworfen hat, die werden von den Heiden zertreten. Das ist genau das, was geschah durch die Römer, die kamen. Und das hier steht 42 Monate lang, das ist auch interessant. Wir haben hier so einen Zeitbegriff, der hier öfters vorkommt. Oh Moment, jetzt muss ich gerade schauen. Das ist nicht hier. Doch hier. Hier haben wir diesen Zeitbegriff, der kommt vor. In hier, Vers 2, auf die heilige Stadt werden sie treten 42 Monate. Dann in Vers 3, ich gebe meinen Zeugen, dass sie 1260 Tage weissagen. Dann in Kapitel 12, Vers 6 ist die Rede von einer Frau, die wird 1260 Tage ernährt in der Wüste. Und diese 1260 Tage werden auch Zeiten und eine halbe Zeit genannt. In Vers 14, das nur nebenbei. Und dann kommt doch einmal vor in Kapitel 13, Vers 5, 42 Monate wird das Tier wirken. Das Tier ihm wurde Vollmacht gegeben zu wirken 42 Monate lang. Ihr merkt hier, 42, 1260, 1260, 42. Also die Zahlen, oder? Die Monate, das erste und das letzte sind die Monate, 42 Monate. Das zweite und das vorletzte sind 1260 Tage. Also diese Begriffe werden chiastisch verwendet. In Kapitel 11 kommt sogar noch was hinzu. In Kapitel 11, Vers 9 kommt noch 3,5 Tage dazu. Also dann haben wir so, zuerst 42 Monate in Vers 2, dann 1260 Tage in Vers 3, dann in Vers 9 3,5 Tage, dann in Vers 11 3,5 Tage, dann in 12, 6 1260 Tage und in 13, 5 wieder 42 Monate. Man nennt das chiastischer Aufbau. Das heißt, es wird hier, diese Zeitabschnitte werden hier so wie A, B, C, C, B, A eingeführt. Und was interessant ist, wenn er von Monaten spricht, dann ist es negativ. 42 Monate zertreten die Heiden die heilige Stadt. Und das letzte, in Kapitel 13, 5, 42 Monate überwindet das Tier die Heiligen. Das Tier kämpft gegen die Heiligen und das Tier darf wirken 42 Monate. Kapitel 13, Vers 5 und 13, Vers 7. Das ist negativ. Also die Monate sind negativ. Die Tage, die sind positiv. Das ist derselbe Zeitabschnitt natürlich. Das ist 42 Monate sind ja genau 1260 Tage. Es geht um dieselbe Zeit. Die 1260 Tage sind positiv, denn Gott gibt den Zeugen, dass sie weissagen in der Zeit. Gott gibt ihnen also Kraft und gibt ihnen Autorität und er erhält sie, dass sie weissagen können in dieser Zeit in Jerusalem. Und Kapitel 12, Vers 6, ebenfalls 1260 Tage, wird die Frau in der Wüste von Gott bewahrt. Das ist auch positiv. Ja? Das ist interessant. Und was noch dazu gehört, wenn man von Heeren und von Krieg spricht, dann wird meistens in Monaten gerechnet. Das heißt, ein Heer oder ein König regiert so und so, wenn er nicht zig Jahre regiert, wenn er relativ kurz regiert, dann sagt man, er regierte so und so viele Monate. Oder wenn ein Krieg an die Kriegszeit gerechnet wird, dann rechnen wir oft in Monaten. Aber wenn von dem Bewahren Gottes die Rede ist, zum Beispiel die Frau wird 1260 Tage in der Wüste bewahrt und sie bekommt zu essen, jeden Tag, da wird jeder Tag gezählt, wo Gott sie zu ihr zu essen gibt, ja, und sie ernährt. Und die Zeugen, sie dürfen weissagen und Gott stärkt sie jeden Tag, ja, nicht Monate einfach, sondern jeder einzelne Tag ist hier wichtig und jeder einzelne Tag wird gezählt, wo Gott seinen Zeugen Kraft gibt, das Zeugnis abzulegen und weiß zu prophezeien, zu sprechen für ihn. Was mit den Leichen, das kommen wir noch darauf zu sprechen. Ich wollte es nur zeigen, diese Zeitabschnitte, wie die da dastehen. Dann, also was wird hier dargestellt? Das Äußerliche wird zerstört und wird den Heiden übergeben, preisgegeben. Sie dürfen drauf trampeln, das heißt, sie dürfen das kaputt machen. 42 Monate haben sie Zeit, wird ihnen gegeben. Interessant ist, dass tatsächlich die Invasion der Römer geschah, ich habe das schon gesagt, im Frühling 67. Und dann rechnet mal aus, wie lang bis im August 70 ist dann die Stadt gefallen. Jetzt rechnet mal auf, wie viel Zeit das ist. Frühling 67 bis August 70 sind 42 Monate. Also je nachdem, wann man den Frühling jetzt ansetzt, ob das Februar oder März ist oder so. Aber das ist diese Zeit. Ich weiß jetzt nicht, ob das gemeint ist oder ob das ein Zufall ist, aber mir scheint, das ist kein Zufall. Und vergesst nicht, das ist ein Brief geschrieben an Christen, denen was in die Hand gegeben wird für eine schwere Zeit, die auf sie zukommt. Und wenn da so die Rede ist von einer Zeitangabe, dann könnte das sehr wohl genau diese Zeitangabe gewesen sein. So lange wird es dauern. Also wie gesagt, mir scheint diese Deutung noch die bessere als irgendwelche spekulative andere. Aber jetzt weiter. Jetzt kommen die zwei Zeugen, Vers 3. Und ich werde meinen zwei Zeugen geben und sie werden 1260 Tage weissagen. Das ist die gleiche Zeit. In der gleichen Zeit, also wenn das die Zeit der römischen Invasion ist, dann heißt es, genau in der Zeit hat Gott zwei Zeugen hier, die Weissagen mit Sacktuch umkleidet. Nun, jetzt müssen wir natürlich Acht geben, das ist eine alttestamentliche Sprache. Wir dürfen nicht meinen, hier stehen tatsächlich zwei Leute, die haben einfach einen Sack an. Das war im Alten Testament so. Wer hat einen Sack angehabt? Weiß es jemand? Bitte? Der Bußetod oder auch der Bußprediger. Johannes der Täufer zum Beispiel und Elia. Ja, das waren die Bußprediger Israels im Alten Testament Elia und am Ende des Alten Testaments, also als direkter Vorläufer für den Messias, war der zweite Elia. Es gibt ja einen ersten Elia, das ist der wirkliche Elia. Und einen zweiten Elia, das war Johannes der Täufer. Jesus hat gesagt, wenn ihr wollt, das ist der zweite Elia, der kommen wird. Ja, der kam ja im Geist des Elia und in der Kraft des Elia trat der Johannes der Täufer auf. Die waren mit Sacktuch bekleidet, die waren Bußprediger, ihre Botschaft war, tut Buße, denn das Königreich Gottes ist nahe gekommen. Und hier haben wir wieder einen Elia, hier sind sogar zwei Elia, hier stehen zwei Elia im Sacktuch gekleidet und weissagen. Interessant ist, dass auch der erste Elia 3,5 Jahre von Gott bewahrt wurde und gestärkt wurde und ernährt wurde in der Wüste. Der erste Elia, da gab es eine Trockenzeit in Israel, es gab keinen Regen und es war genau 3 Jahre und 6 Monate, steht dort in Lukas 4, in Jakobus 5 und in 1. Könige 17, 18. Da ist es nur im dritten Jahr, das heißt es dort in 1. Könige 18. Aber die Zeitangabe ist klar in Lukas 4, Vers etwa 25, wenn ich das richtig in Erinnerung habe. Und auch in Jakobus 5, Vers 16 wird gesagt, dass Elia 3,5 Jahre in dieser Trockenzeit, dass es 3,5 Jahre Trockenzeit gab damals. Das war die Zeit des Elia, wo er von Gott ernährt wurde und beschützt wurde und wo er auch geweissagt hat. Mit Sacktuch und Kleider, also sie sind Bußprediger. Diese sind die zwei Ölbäume. Diese sind die zwei Ölbäume. Was heißt das? Das ist ein Hinweis auf Sacharja 4. Da waren auch zwei Leute, die zwei Ölbäume in Sacharja 4. Weiß das jemand, wer die waren? Zur Zeit von Sacharja, das war, als Gott das Jerusalem neu erwählte, also nach der Rückführung aus Babylon, hat Gott zwei Männer gebraucht, in besonderer Weise, um das Volk aufzubauen und das Volk zu anzuleiten. Wer waren die zwei? Das war Jeremia war vorher. Der war vor der Zerstörung Jerusalems. Das waren Josua und Zerubabel. Josua war der Hohepriester und Zerubabel war der Fürst. Zerubabel hat das Volk zurückgeführt und Josua war zu der Zeit der geistliche Führer. Und diese beiden, er steht in Sacharja 4, das sind die zwei Ölbäume. Diese beiden, denen hat Gott gesagt, nicht durch Heer oder Kraft, sondern durch meinen Geist soll es geschehen. Und er hat eine Vision gesehen von zwei Ölbäumen und diese zwei Ölbäume haben das Öl gegeben in die zwei Leuchter. Und die zwei Leuchter waren Josua und Zerubabel. Also das ist das Bild. Deshalb hier zwei Zeugen, weil das sind der Josua und der Zerubabel jetzt, aber nicht buchstäblich, sondern im Bilde, das sind die zwei Zeugen, die also das Gottesvolk, die ausgerüstet sind mit dem Heiligen Geist, um das Gottesvolk noch anzuführen und die anderen zur Buße zu rufen. Die zwei Ölbäume und die zwei Leuchter. Und interessant, sie sind nur zwei Leuchter, sie sind nicht sieben Leuchter. Ja. In Kapitel 2 und Kapitel 3 haben wir sieben Leuchter. Wer waren die sieben Leuchter? Sieben Gemeinden zur damaligen Zeit. Aber hier sind es nur zwei. Also eine kleinere Schar, eine eingeschränkte Schar. Jetzt ist die Frage, sind das hier zwei Einzelpersonen gemeint oder steht das hier symbolisch für zwei Leuchter eben, also eine Gruppe von Christen, wie zwei Gemeinden? Das weiß ich nicht. Das muss der weitere Text uns klären. Das können wir nicht einfach so sagen. Ja. Entweder sind es zwei persönliche Einzelleute gewesen. Ah ja, und wann, die Zeit, wann das sich bezieht, ist schon geklärt. Das ist die Zeit, als die 42 Monate lang die Stadt von den Heiden zertreten wird. Das heißt, es ist die Zeit der Invasion der römischen Heere, die das Land betreten und jetzt sie heranrücken an die Stadt und dann die Stadt schlussendlich dann einnehmen werden. Also wenn hier heißt, diese Heidenvölker werden die Stadt 42 Monate zertreten oder betreten und zertrampeln, heißt es einfach, diese Zeit wird das Israel, zusammen mit der Hauptstadt natürlich, wird das Israel und ihre Hauptstadt in die Hände der Heiden gegeben, bis zur gänzlichen Zerstörung. Das heißt, wir müssen hier diese jüdische Zeit im Auge behalten, in der das geschrieben wurde. Das ist die ganz nahe Zukunft für die Christen, die das gelesen haben. Also eine ganz nahe Zukunft, ein paar Jahre noch. Also das sind die zwei Ölbäume und die zwei Leuchter, die vor dem Gott der Erde stehen. Warum zwei? Weil Zeugen müssen mindestens zwei sein. Also das ist der Minimum der Zeugenzahl. Jede Sache soll auf zwei oder drei Zeugen Mund bestehen. Also so wie der Mose und der Aaron, so wie der Elia und Elisa, so wie der Josua und der Zerubabel. Das waren immer in einer schweren Zeit Israels. Mose und Aaron war zur Zeit von Ägypten. Ja, ja, man könnte auch noch Lot und Abraham nennen, zur Zeit von Sodom. Die waren auch zwei Gerechte, obwohl der Lot der Schlechtere war, aber er war noch ein Gerechter immerhin. Und die schwere Zeit, als die Isebel regierte. Die Isebel haben wir schon kennengelernt in Kapitel 2. Isebel steht hier als Bild für das gottlose Judentum, das sich abgewandt hat von Gott, wie damals der König Ahab und seine Isebel, die dann die gerechten Propheten verfolgt hat. Also auch die, da gab es Elia und Elisa. Ja. Also immer zu der Zeit, als die Knechte Gottes verfolgt wurden und zu der Zeit, als das Gericht Gottes dann kam. Bei Ahab kam es nur im Kleinen, aber es kam auch, ja, über Ahab. Und über Isebel kam das Gericht genauso. Dann Mose und Aaron zur Zeit, als das Gericht über Ägypten kam. Also diese Wörter Sodom und Ägypten, von denen Kapitel 11, Vers 8, das ist nicht von ungefähr. Ja. Sodom und Ägypten waren auch zur Zeit von Sodom und zur Zeit von Ägypten, als der Pharao herrschte, waren zwei große Bedrängniszeiten für das Gottesvolk. Und gehen wir mal weiter. Und wenn jemand ihnen sollte Schaden zufügen wollen, geht Feuer aus ihrem Munde hervor und verzehrt ihre Feinde. Jetzt muss ich schauen, ich glaube, ich habe hier noch eine Folie. Auf der Folie habe ich hier also die Parallelen zur Zeit des Elia, zur Zeit der dreieinhalbjährigen großen Bedrängnis der Propheten Gottes unter Isebel. Vers 3, dreieinhalb Jahre Hunger und Verfolgung des Gottesvolkes, vor allem der Propheten Gottes. Das hatten wir schon. Vers 4, der Gott, vor dem ich stehe. Der Vers 4 heißt es, sie stehen vor Gott, oder? Der Gott, diese sind die zwei Leuchter, die vor dem Gott der Erde stehen. Das ist genau dieser Ausdruck, der Gott, vor dem ich stehe, Elia. In Vers 5, wenn ihnen jemand sollte Schaden zufügen wollen, geht Feuer aus ihrem Munde hervor und verzehrt ihre Feinde. Wie bei Elia. Elia war auch so einer, oder? Wenn jemand den Elia schaden wollte, zum Beispiel wie dieser König, wie hieß er, Joram, oder? Joram hat da seine 50 Soldaten da hingeschickt und den Obersten über die 50 und wollte den Elia festnehmen. Was kommt? Es kommt Feuer vom Himmel und verzehrt den Hauptmann und seine 50. Und dann der nächste noch einmal und der dritte hat schon Angst gehabt, dass es ihm auch so ergeht. Ja? Wenn ihnen jemand Schaden zufügen will, wie den Elia, dann kommt Feuer aus dem Himmel. Aber hier ist es nicht aus dem Himmel. Hier ist es Feuer aus dem Munde, aus ihrem eigenen Mund. Und das ist ein zweites Bild, das hier verwendet wird. Das kommt aus Jeremia 5. Ich weiß jetzt nicht mehr, wo genau. Jeremia 5, muss schauen. Jeremia 5, Vers 14. Da heißt es, mein Wort ist wie Feuer. Also das Wort Gottes ist wie Feuer aus dem Munde der Zeugen. Das heißt also, hier habe ich es. Siehe, ich will meine Worte in deinem Munde zu Feuer machen und dieses Volk zu Holz und es soll sie verzehren. Also das Wort Gottes des Propheten wird zu Feuer. Was heißt das? Das heißt, dass das Wort ist ein Gerichtswort. Er spricht das Gerichtswort als Prophet aus und Gott handelt entsprechend. Ihr merkt, dass das ein Bild ist, denn es ist, die spucken nicht wirklich Feuer, die sind keine Drachen aus der Sagenwelt, oder die feuerspuckende Menschen. Also das zeigt uns, wir müssen das hier Acht geben, dass wir nicht alles eins zu eins übertragen. Das dürfen wir nicht. Wenn ihm jemand sollte Schaden zufügen wollen, auf diese Weise muss er getötet werden. Vers 6, diese haben Vollmacht, den Himmel zu verschließen, damit kein Regen falle in den Tagen ihres Weissagens. Die haben die Macht wie Elia. Elia hatte diese Macht. Er hat gesagt, in den nächsten Jahren gibt es keinen Regen mehr und Gott hat keinen Regen mehr gegeben. Das ist wie, Feuer verzehrt ihre Feinde, wie bei Elia. Lukas 9, Vers 54, sollen wir sagen, dass Feuer vom Himmel fallen? Sagen die Jünger, wie Elia tat. Also Elia, wiederum Elia. Dann kein Regen in den Tagen ihrer Weissagen, wie bei Elia. In der damaligen Zeit. Und hier auch, also wenn Gott stellt sich zu ihnen, wir dürfen das nicht eins zu eins übertragen, das zeigt nur, dass Gott ihr Wort erfüllt, ihr Gerichtswort. Ja. Und sie haben Vollmacht über die Gewässer, sie in Blut zu verwandeln. Das hat Elia nicht gemacht, aber Mose hat das gemacht. Ja. Wie bei Mose. Ja.
Wenn es jetzt nicht eins zu eins übertragen werden kann, wie
Bei Elia, da war Feuer aber nicht aus dem Mund. Ja, das heißt, es kam ein Blitz und hat die alle verzehrt. Oder? Aber ja, natürlich, das ist ja hier eine Vision. Ja, das ist ja, in der Geschichte wird er nicht beschrieben, der hat eine Vision gesehen, der Elia, und es war so, sondern da wird ja Geschichte beschrieben. Hier ist ja nicht Geschichte, hier ist ja eine Vision, die bekommen in einem apokalyptischen Buch. Da müssen wir vorsichtig sein, dass wir nicht die Sachen eins zu eins übertragen. In der Vision, gerade, das war so offensichtlich, dass das nicht eins zu eins zu übertragen ist mit dem Sacktuch und mit dem Feuer aus dem Mund. Und sie haben Vollmacht, den Himmel zu verschließen, ja, und sie haben Vollmacht, über die Gewässer sie in Blut zu verwandeln und das Land mit jeder Plage zu schlagen, so oft sie nur wollen. Also hier, genau wie bei Mose. Mose hatte die Vollmacht von Gott, das Land Ägypten mit jeder Plage zu schlagen. Er hat zu dem Pharao gesagt, wenn du jetzt nicht uns ziehen lässt, dann werde ich zu Gott gehen und werde beten und er wird die Plage schicken. Und so war es dann auch. Mose betet und es kommt die Plage. Ja. So auch hier, diese stehen also genau in der gleichen Linie wie Mose und Elia als Propheten Gottes. Gott stellt sich zu ihnen und Gott schlägt das Land mit Plage, wenn sie dafür beten, dass die Plage kommen soll, dann kommt die Plage. Was habe ich hier noch? Vers 7. Und wenn sie mit ihrem Zeugnis fertig sein werden, dann wird das Tier, das aus dem Abgrund aufsteigt, mit ihnen Krieg führen und sie überwinden und sie töten. Jetzt wissen wir nicht, wer ist denn das Tier? Das ist das erste Mal, dass wir von einem Tier lesen. Nun, da müssen wir noch geduldig sein. Jedenfalls kommt hier ein Tier, das steigt aus dem Abgrund auf. Interessant ist nur, dass das hier im Präsens steht. Also als ob das Tier immer wieder aufsteigt aus dem Abgrund. Also als ob das Tier nicht nur einmal kommt und dann ist es da, sondern es steigt auf und steigt auf und steigt auf. Also es ist eine Gegenwartszeit hier. Ja, wir wollen mal schauen, was das heißt. Aber jedenfalls wichtig ist für uns, dass am Ende ihres Zeugnisses werden sie überwunden. Das heißt, sie werden getötet von dem Tier und ihre Leichname werden auf der Straße der großen Stadt liegen. Das ist genau gleich wie bei Elia. Die Isabel kämpfte gegen die Propheten Gottes und hat viele von ihnen getötet. Einige konnte man noch verstecken vor ihr. Aber dort war es auch zur Zeit Elia, war da ein Tier, das war in dem Fall die Isabel, ein Biest, die gegen die Propheten Gottes gearbeitet hat. Und hier haben wir dieses Tier. Also wiederum wie bei Elia. Dann Vers 8. Ja, Frage. Ja, das ist gemeint. Das Tier. Nein, das ist immer noch ihre eigene. Es ist Vers 7, das Tier wird sie, die zwei Zeugen, überwinden und wird sie töten und ihre Leichname, die Leichname der zwei Zeugen, werden auf der Straße der großen Stadt liegen. Nur die zwei. Immer die zwei Zeugen. Es geht immer um die zwei Zeugen in der ganzen Vision. Ihre Leichname werden auf der Straße der großen Stadt liegen, die in geistlicher Hinsicht Sodom und Ägypten heißt, wo auch unser Herr gekreuzigt wurde. Was Sodom betrifft, Jesaja 1, Vers 10, sagt Gott zu Israel, du Volk von Sodom, du Volk von Gomorra. Also Gott selber nennt sein Israel Sodom. Ja. Und auch in Jesaja 3, Vers 9, kannst du das vorlesen, hat jemand? Jesaja 3, Vers 9 dürfte auch so ein ähnlicher Ausdruck sein. Von ihren Sünden sprechen sie offen wie Sodom, wie die Sodomiter. Also das bezieht sich auf Israel der damaligen Zeit unter Ahas und Hiskias, das war also vor Ahas, das war zur Zeit von Jesaja. Gut, Übrigens, dort war das Gericht die Assyrer. Im Nordreich von Israel, zur Zeit von Jesaja, kamen dann die Assyrer. Im Jahre 722 vor Christus kamen die Assyrer aus dem Norden und haben das Nordreich Israel in die Gefangenschaft geführt. Also auch das ist zu einem Zeitpunkt knapp vor einem Gericht gewesen. Jetzt zurück. Sie weissagen also dort in dieser Stadt, die werden dann getötet. Das wilde Tier, tötet sie. Geistlich gesprochen, also was ihren moralischen Charakter betrifft, heißt die Stadt Sodom und Ägypten. Und und Menschen aus den Völkern und Stämmen und Sprachen, Volksscharen, werden ihre Leichname sehen 3 Tage und einen halben Tag lang. Und sie werden nicht zulassen, dass ihre Leichname in Gräber gelegt werden. Also hier ist jetzt das Bild, dass diese nicht beerdigt werden. Das heißt, eine Leichenschändung findet statt. Das ist ja was Schlimmes, wenn man jemanden nicht beerdigt. Das ist so eine große Verachtung. Und diese wollen jetzt ganz bewusst diese Leichen nicht in Gräbern beisetzen. Das zeigt den Hass der Juden. Die Juden hassen diese 2 Zeugen. Und vielleicht ist es so, wir können hier nicht viel sagen, wir müssen hier ein bisschen im Dunkeln tappen, aber Tatsache ist, dass sie ein bisschen länger bleiben sie tot als der Herr Jesus. Der Herr Jesus, der war ja 3 Tage im Grab, das heißt nicht ganz 3 Tage, aber einen angerissenen ersten Tag, einen zweiten Tag und einen angerissenen dritten Tag. Aber diese sind 3,5 Tage, liegen die auf der Straße, bevor sie dann auferstehen. Das heißt, sie sind länger tot als der Herr Jesus. Und man will unbedingt nicht, dass sie beerdigt werden, nicht nur vielleicht um die Leichen zu schändigen, sondern vielleicht auch, weil sie so viel von ihrem Herrn gesprochen haben, der auferstanden ist. Und wenn die so viel gesprochen haben von dem Herrn, der auferstanden ist, dann hat man irgendwie, sie ähneln ihrem Herrn so sehr, dass die Leute Angst haben, wer weiß, sonst passiert uns nochmal so eine Dummheit wie damals, als dann das Grab leer war. Diesmal machen wir so, wir tun sie gar nicht in ein Grab legen, wir lassen die auf der Straße liegen, dann können wir sehen, dass sie nicht auferstehen. Ja? Und gerade das passiert, sie stehen dann auf, als sie dann 3,5 Jahre tot liegen. Was die Zahl 3,5 Tage, danke, tot, ihr seid noch voll dabei, dass sie 3,5 Tage jetzt tot liegen, was die Zahl betrifft, weiß ich nicht. Aber mir scheint, die Zahl hat hier einen besonderen Wert. So wie 3,5 Jahre sind 42 Monate, 1260 Tage sind 3,5 Jahre und so sind es hier 3,5 Tage. Als ob diese 3,5 so bewusst hier gesagt wird. 3,5 ist nämlich eine abgekürzte 7. Also die 7 wird gehalbiert. Und dann hat man, wenn 7 Jahre aufgeteilt werden, dann ist bei Daniel und in Offenbarung 12 heißt es Zeit, 2 Zeiten und eine halbe Zeit. Kennt ihr das? Aus Daniel 7 und in Offenbarung 12 kommt es auch vor. Die 7 wird halbiert. Man könnte meinen, Zeit, 2 Zeiten, 4 Zeiten. Oder das ist die logische Folge. Zeit, 2 Zeiten, es verdoppelt sich, boah, es wird alles noch länger. Und jetzt wird alles noch länger. Also 1, 2, 4. So war es ja auch mit den Siegeln. 4, 2, 1, da war es immer umgekehrt. Aber hier ist 1, eine Zeit, 2 Zeiten und 4 Zeiten. Aber statt den 4 Zeiten wird je abgekürzt. Das heißt, Zeit, Zeiten, dann nur noch eine halbe Zeit. Das heißt, eine abgekürzte Zeit. Diese 3,5 betont, dass Gott die Zeit abkürzt. Das hat er auch gesagt in Kapitel Matthäus 24. Wenn der Herr nicht die Zeit abgekürzt hätte für die Gläubigen, dann würde kein Fleisch gerettet werden. Das heißt, dann würden alle Gläubigen auch noch in dem Zorngericht umkommen. Aber das war nicht so. Matthäus 24, der Herr hat die Zeit abgekürzt, Und die Gläubigen wurden dann alle bewahrt. Hier kürzt der Herr die Zeit des Toddaliegens ab und er holt sie zu sich. Sie stehen auf. Ja. Die Menschen, Vers 10, die auf dem Lande wohnen oder auf dem Erdland wohnen, werden sich über sie freuen und fröhlich und feiern und sich gegenseitig Geschenke schicken, weil diese, die zwei Propheten, die quälten, die auf der Erde wohnten. Also diese zwei Propheten haben durch ihre Botschaft, die sie verkündigten, Qual bereitet den Menschen, die im Lande wohnen oder auf dem Erdland wohnten. Wahrscheinlich ist Israel gemeint. Das heißt, diese zwei haben einen Zeugendienst ausgeübt in Israel und haben dort eine Qual angerichtet durch ihr Wort. Bitte? Wir sind in Vers 10 am Ende. Und die Menschen schicken sich Geschenke vor lauter Freude. Die feiern Weihnachten oder nicht Weihnachten. Sie feiern jedenfalls Freudenfeste mit Geschenke, weil diese zwei endlich tot sind.
Gibt es noch was Ausleger, die behaupten, dass es Elia und Mose sind?
Nein.
Ja. Ja.
Nein, das ist ein Widerspruch. Das widerspricht auch dem ganzen Wesen der Prophetie, weil die Prophetie, die will ja gerade, die arbeitet ja mit allen Bildern aus dem Alten Testament. Das heißt, alle Bilder werden genommen, entlehnt aus dem Alten Testament. Und wenn die hier, zum Beispiel diese zwei Zeugen, die ähneln ja vor allem dem Elia, oder? Und das sieht man ja, in jedem Vers kommt Elia praktisch vor. Also kommt ein Bild, ein Motiv aus dem Leben Elias. Und es wird nur gezeigt, dass sie den Status haben. Das heißt, dass sie genau das sind, was Elia zu seiner Zeit war, in dieser schweren Bedrängniszeit damals unter Isabel, und was Mose in der schweren Bedrängniszeit unter Ägypten, unter den Pharao war, das sind diese beiden Zeugen zur Zeit dieser Zerstörung Jerusalems. Hat überhaupt nichts zu tun mit einem wiedererstandenen Elia und mit einem wiedererstandenen Mose. Das gibt es gar nicht. Elia wird nie wieder aufstehen, außer am letzten Tage, wenn er dann wirklich auferweckt wird. Und auch der Mose nicht. Also sie ist symbolhaft, bildhaft zu verstehen, wie alles in dieser Geschichte, in diesem Abschnitt hier. Sie stehen auf, also Gott stellt sich zu ihnen, sie werden wieder lebendig. Das heißt hier, also Vers 10, die Menschen, die schicken sich Geschenke, freuen sich so, dass diese endlich tot sind. Und jetzt ist diese Stimme Gottes ist endlich erstickt. Ja. Und nach den drei Tagen und dem halben kam von Gott der Geist des Lebens auf sie oder in sie. Das ist ähnlich wie bei Elia, der hat auch mal einen Menschen aus den Toten aufgeweckt, einen kleinen Jungen, oder? Und da kam der Geist des Lebens in ihn hinein, heißt es, ja, in das Kind. Also hier ist eine Auferweckung, ein Zurückholen ins Leben, und sie stellen sich auf ihre Füße, sie stehen dann wieder da. Also, und große Furcht fiel auf die, die sie schauten, und sie hörten eine große, laute Stimme aus dem Himmel zu ihnen sagen, steigt auf hierher, und sie stiegen auf in den Himmel. Das ist alles so ähnlich beschrieben wie bei ihrem Herrn. Der Herr Jesus stand aus den Toten auf, und der Herr Jesus, und einige haben ihn gesehen, nicht viele, aber einige haben ihn gesehen, und dann fährt der Herr Jesus in den Himmel, und so ist es auch hier. Sie stehen auf, und sie fahren in den Himmel, wie Elia damals auch, der alte Elia, ist ja auch in den Himmel hinaufgefahren. Also Gott bestätigt ihr Wort. Und zwar wird es den anderen klar, dass Gott ihr Wort bestätigt. Und Gott holt sie zu sich. Und die Feinde, die Juden, sehen das. Und in jener Stunde geschah ein großes Beben. Das ist wiederum in Jerusalem. Das heißt ja, der zehnte Teil der Stadt, also es geht wieder um Jerusalem, fällt und 7000 Menschen werden in dem Beben getötet. Also zuerst mal, was ist der Sinn dieser Wiederauferstehung und dieser Entrückung oder dieser Himmelfahrt, dieser Zeugen? Ich denke, der Sinn ist ganz einfach der, dass Gott sich zu ihnen stellt und Gott sie rechtfertigt. Und zwar so rechtfertigt, dass alle es merken, dass alle es sehen. Wenn wir das als 1:1 übernehmen, dann haben wir Schwierigkeiten. Ja? Denn wann soll sowas geschehen sein, dass irgendwelche zwei Leute da auferstanden und öffentlich in den Himmel aufgefahren sind? Wenn wir das aber als Bild verwenden und die Aussage uns vor Augen führen, dann ist es leichter. Das kann also ganz einfach das bedeuten, dass Gott, nachdem sie getötet wurden, stellt Gott sich zu ihnen und die Israeliten müssen erkennen, dass die Recht hatten. Dass sie Recht hatten und sie werden mit Furcht erfüllt, aber die Furcht ist nicht so groß, dass es zur Bekehrung reicht. Das heißt zwar, ich hab oft gedacht, es ist eine echte Bekehrung, aber ich habe jetzt meine Meinung ändern müssen hier. Das war keine echte Bekehrung. Das heißt ja, die übrigen gerieten in Furcht und gaben Ehre dem Gott des Himmels in Vers 13 am Ende. Das ist aber zu wenig für eine echte Bekehrung. Nur Furcht haben und Gott Ehre geben, das haben viele getan. Zum Beispiel als Elia, das Opfer auf dem Karmel bringt, ja, dann kam das Feuer vom Himmel. Und Gott hat sich gestellt zu Elia. Und die Menschen alle haben gesagt, der Herr ist Gott, der Herr ist Gott. Und so haben sie alle bekehrt. Aber so arg bekehrt waren sie nicht. Denn nach kurzer Zeit waren sie dann wieder im Götzendienst. Also das ist so, sie waren überwältigt. Der Elia hatte recht. Und genauso sind die Menschen hier überwältigt. Die zwei Propheten hatten recht. Also hier ist auch wieder die Parallele zur Zeit von Elia. Große Furcht. Und die 7000, das ist auch zur Zeit von Elia. Zur Zeit von Elia gab es 7000, die ihre Knie nicht gebeugt haben vor dem Baal. Und hier sind es 7000, die Gott sich holt aus Jerusalem. Es ist, als ob Gott sagen wollte, ihr habt meine 7000 getötet, dann hole ich mir eure 7000. Ihr habt meine treue Schar Menschen, die Märtyrer wurden, ihr habt sie getötet. Und jetzt gibt es ein Teilbeben, es ist nicht ein Ganzbeben, das Ganzbeben kommt erst in Kapitel 16, ein Teilbeben und der zehnte Teil fällt Gott in die Hände. Der zehnte Teil, was ist denn die Botschaft des Zehnten im Alten Testament? Was bedeutet der Zehnte? Es gehört Gott, aber der Zehnte ist ja nur ein Symbol. Der Zehnte, wenn ich Gott dem Zehnten gebe im Alten Testament, dann bekunde ich damit, Herr, es gehört dir eigentlich alles. Aber als Zeichen, dass dir alles gehört, gebe ich dir einen Teil zurück. Aber ich weiß, dass die anderen 9/10 dir auch gehören. Und wenn Gott sich hier einen zehnten Teil der Stadt nimmt, macht er ihnen klar, ich habe Anrecht auf euch alle. Und wenn ihr nicht alle Buße tut, werdet ihr alle genauso getötet werden. Also ein zehnter Teil, Gott nimmt sich einen zehnten, das ist hier symbolhaft wieder, und 7000 Menschen werden in dem Beben getötet. Die 7000, die Gott sich zurückholt, die übrigen gerieten in Furcht und gaben Ehre dem Gott des Himmels. Also, ja. Möglicherweise. Aber das ist hier ist ja eine Vision und es ist viel wichtiger, dass wir rechnen, ist, dass wir uns bewusst werden, die 7000 von Elia, das ist die Assoziation, die gemacht wird. Die 7000 zu Elia damals, und jetzt wird nur die Geschichte umgedreht. Ja? Damals waren die 7000 Treue. Hier sind 7000, die Gott sich als Vergeltung holt. Da ist der Vergleichspunkt. Also überhaupt immer, wenn wir eine Vision haben aus dem Alten Testament, und wenn wir so eine, dann müssen wir immer sagen, müssen wir immer vom Alten Testament her denken. Das heißt, wir müssen immer schauen, was ist das Bild im Alten Testament oder was ist die Geschichte im Alten Testament und warum nimmt er gerade diese 7000 von dort, vom Elia? Also man muss so vorgehen. Sonst kommt man in große Schwierigkeiten. Also wie gesagt, es geht hier offensichtlich um die treuen Zeugen, die im Lande, in der Stadt und im Lande noch geblieben sind und treu gezeugt haben. Sie werden schlussendlich getötet und Gott bestätigt ihren Tod, stellt sich zu ihnen und die anderen müssen zugeben, ihr habt recht gehabt. Und in der Geschichte war es dann tatsächlich so, es blieben welche im Land. Die haben Der Herr Jesus hat gesagt, ihr werdet nicht fertig werden mit den Städten Israels. Ihr werdet nicht fertig werden. Wenn sie in euch in einer Stadt verfolgen, flieht in die nächste. Und dann wieder flieht in die nächste. Ihr werdet nicht fertig werden in Israel. Bis das Gericht kommt, bis der Menschensohn kommt, einerseits zum Gericht im Jahr 70 nach Christus. Und was heißt das? Es gab immer treue Zeugen in Jerusalem und Umgebung. Hier ist das ganze Palästina wahrscheinlich gemeint. Und dort hat Gott sich zu ihnen gestellt, als dann schlussendlich das Gericht kam, mussten sie zugeben, diese hatten Recht gehabt. Was hier noch wichtig ist, ist, denken wir dran, Gott hat das Gericht hinausgezögert, damit die Menschen Buße tun. Das war das Ziel, dass sie Buße tun. Und hier sind die Zeugen, ist der Dienst der Zeugen, das soll den Menschen helfen, um Buße zu tun. Genau dieser Dienst, dass sie das Evangelium verkündigen in der Zeit. Das haben sie getan. Das Evangelium wurde überall verkündigt, im ganzen Land. Und dann kam das Gericht. Menschen haben nicht Buße getan. Nur euer äußeres Zugeben, ja, die haben recht. Das ist wahrscheinlich, mehr kann ich hier nicht herauslesen. Jedenfalls ist es eine Botschaft für die Christen der damaligen Zeit. Und dann, das zweite Wehe ging vorüber, siehe, das dritte Wehe kommt schnell. Und der siebte Engel posaunte, und es geschahen große, laute Stimmen in dem Himmel, die sagten, die Königreiche der Welt sind unseres Herrn und seines Gesalbten geworden. Jetzt wird also das Königreich angekündigt, der siebte Engel posaunt, und man könnte meinen, jetzt kommt das dritte Wehe, man liest zwar nichts von einem Wehe, man wartet, aber es wird ja erst angekündigt. Das siebte Posaune ist die Ankündigung von dem, was jetzt kommen wird. Aber es ist noch nicht zu dem Zeitpunkt jetzt, dass das Königreich aufgerichtet wird. Das ist nur die Ankündigung. Das heißt, die Stimmen sagen das im Himmel. Ja? Das muss man Acht geben. Ja? Das heißt, nur die Stimme im Himmel, die sagt, die Königreiche der Welt sind unseres Herrn und seines Gesalbten geworden. Und das kommt aus Psalm 2. Da muss man wieder immer Altes Testament. Immer wieder, wo sind die Begriffe aus dem Alten Testament? Genauso steht es, die Königreiche des Herrn und seines Christus. Das Königreich des Herrn und seines Christus. Was steht im Psalm 2? Da lesen wir, die Völker erheben sich gegen den Herrn und gegen seinen Christus, gegen seinen Gesalbten. Psalm 2. Und die Menschen sind aufgestanden. Vers 2, es treten an die Könige der Erde und die Obersten, die Könige des Landes, und die Obersten haben sich zusammengesetzt gegen den Herrn und gegen seinen Christus. Lasst uns abstreifen ihre Fesseln und von uns werfen ihre Seile. Der in den Himmeln sitzt, lacht. Mein Herr spottet ihrer. Dann redet er zu ihnen in seinem Grimm und in der Glut seines Zornes schreckt er sie. Ich habe meinen König eingesetzt auf Zion, meinem heiligen Berge. Kapitel 14 werden wir lesen vom Zion. Kapitel 14 Offenbarung. Ich gebe Bericht. Der Herr sagte zu mir, du bist mein Sohn, ich habe dich heute geboren. Bitte von mir und ich gebe dir die Völker zum Erbteil und dir zum Besitz die Enden des Erdlandes, und also der Erde. Und du wirst sie regieren mit eisernem Stabe und zerbrechen wie Töpfergeschirr. Das wird zweimal zitiert in Offenbarung, dieser Vers. Dreimal. In Kapitel 2, in Kapitel 12 und Kapitel 19. Er wird regieren mit eisernem Stabe, zerbrechen wie Töpfergeschirr. Und nun, Könige, handelt glücklich, lasst euch unterweisen, ihr Richter der Erde, dient dem Herrn mit Furcht und freut euch mit Zittern, küsset den Sohn, dass er nicht zürne und ihr umkommt auf dem Weg, denn gar leicht entbrennt sein Zorn. Selig sind alle, die bei ihm Zuflucht nehmen. Das ist ein messianischer Psalm und auf das wird hier angespielt. Jetzt kriegt der Gesalbte sind die Königreiche der Erde. Er wird als König herrschen in alle Ewigkeit. Das ewige Königreich wird er innehaben, und zwar in alle Ewigkeit. Und die Ältesten, das ist jetzt wieder von diesem Thronsaal, kommen jetzt wieder die Ältesten, die werfen jetzt sich hin, die vor Gott auf ihrem Thronen sitzen, fielen auf ihr Angesicht und beten Gott an, das heißt, sie huldigen Gott. Und sie sagen, wir danken dir, Herr Gott, Macht habe über alles, der da ist und der da war und der da kommt, weil du deine große Kraft an dich genommen hast und du herrschtest als König. Und die Völker waren zornig und dein Zorn ist gekommen. Psalm 2, dein Zorn ist gekommen. und die Zeit der Toten, um gerichtet zu werden und den Lohn zu geben deinen Knechten. Jetzt wird also das Totengericht angekündigt, die ewige Belohnung der Gläubigen wird angekündigt, den Lohn zu geben deinen Knechten, den Propheten, den Heiligen und denen, die deinen Namen fürchten, den Kleinen und den Großen, und die zu verderben, die das Erdland verderbten. Das Erdland ist hier möglicherweise gemeint Israel, ich weiß es nicht. Und es jedenfalls wird hier angekündigt, das Ende, aber es ist noch nicht das Ende, es wird nur angekündigt. Ja. Und es wurde geöffnet, der Tempel Gottes im Himmel, also das Heiligtum eigentlich, das Heiligtum Gottes im Himmel, und es wurde gesehen, die Lade seines Bundes und in seinem Tempelheiligtum, und es geschahen Blitze und Stimmen und Donner und Beben und ein großer Hagel. Wieder das Gewitter am Ende des siebten Elements, hier am Ende der siebten Posaune. Das heißt, man wartet mit großer Spannung, wo ist das dritte Wehe? Die letzte Posaune ist geblasen, das Königreich ist angekündigt, das Gericht über die Toten ist angekündigt, alles ist, man meint, es ist jetzt alles fertig, aber das dritte Wehe wurde noch nicht beschrieben. Und so greift er in Kapitel 15, Vers 5, greift er dasselbe auf, was er in 11, Vers 19 sagte. 15, 5, und sie nach diesem sah ich, das Tempelheiligtum im Himmel wurde geöffnet, die Zeltwohnung des Zeugnisses. Und es kamen hervor aus dem Tempelheiligtum die sieben Boten, die sieben Plagen hatten. Das ist jetzt noch ausständig, oder? Und was dazwischen ist, Kapitel 12 bis 14, was dazwischen ist, ist wieder ein Einschub. Und der Einschub ist äußerst wichtig, weil dieser Einschub zeigt den Kampf der Gläubigen gegen die zwei Feinde. Das müssen wir uns jetzt noch anschauen. Das ist jetzt so in der Mitte des Buches, oder? Bevor diese letzten Schalen ausgegossen werden, zeigt er, es gibt einen Kampf. Und ich gebe euch jetzt einen Blick hinter die Kulissen, wer der eigentliche Feind ist. Ihr meint, der Feind seien die Juden? Ich sage euch, der Feind ist viel, viel größer als die Juden. Und da kommen diese Geschichte mit dem Drachen und der Frau in Kapitel 12. Dann kommt die Geschichte mit den zwei Tieren, den Leviathan und den Behemoth, also das Tier vom Meer und das Tier vom Land. Und dann kommt das Lamm auf dem Zion. Schauen wir uns das an. Kapitel 12. Lesen wir von einer Schlange und einer Frau. Und das Bild kennen wir, oder? Wo in der Bibel im Alten Testament gibt es eine Schlange und eine Frau? Die kämpfen miteinander. Bitte? Aber ganz am Anfang der Bibel. Ich werde Feindschaft setzen zwischen dir, deinen Nachkommen und ihren Nachkommen. Zwischen der Schlange und der Frau. Es wird ein Kampf wird's geben. Einen jahrhundertelangen Kampf zwischen der Schlange und der Frau. Also, Vers 1. Und ein großes Zeichen erschien im Himmel. Eine Frau, umkleidet mit der Sonne, der Mond unter ihren Füßen und auf ihrem Haupt ein Kranz von 12 Sternen. Und als Schwangere schreit sie auf, dass sie die Wehen hat, und in Schmerzen ist bei ihrer Geburt. Wer ist die Frau? Nun, einerseits ist uns schon klar, das ist die Eva. Da ist ein Kampf zwischen Eva und dem Drachen. Aber die Eva hat ja Nachkommen. Und die Nachkommen, der Eva wurde ja ein Nachkomme verheißen, oder? Eva, ich werde Feindschaft setzen zwischen dir und der Schlange und deinen Nachkommen und ihrem Nachkommen. Und der Nachkomme der Frau wird der Schlange den Kopf zertreten. Und das ist das Entscheidende. Es kommt ein Nachkomme aus der Frau und der wird der Schlange den Kopf zertreten. Und genau das haben wir. Die Schlange hat Angst. Die Schlange, übrigens hier heißt sie Drache, aber der Drache war eine Schlange. Der Drache wurde damals als Schlange dargestellt. Also wir müssen uns da nicht draus bringen lassen. Das ist der Drache ist die Schlange. Es heißt dann auch sogar, der Drache ist die Schlange in Vers 10, oder? Die alte Schlange, oder Vers 9, der Teufel, der Satan, die alte Schlange, der Drache. der große Drache. Das heißt, es ist alles klar, wer der Drache ist, wer die alte Schlange ist. Und die Frau hat Nachkommen. Da kamen zuerst, die Nachkommen waren zuerst einmal Abraham, Isaac, Jakob. Jakob hatte 12 Söhne. Und der Sohn hat einen Traum mit einer Frau, mit einem Traum von 12 Sternen. Kennt ihr die Geschichte von Josefs Traum, oder? Mit den 12 Sternen. Hier ist also, die Frau ist schon definiert. Die Frau ist hier das Gottesvolk. Das Gottesvolk, so wie es im Alten Bund war. Aber es sind die Treuen des Gottesvolkes, nicht die Abgefallenen, das ist klar. Also es gab ja im Alten Testament gab es immer ein treues Gottesvolk. Immer. Auch zur Zeit von Elia. 7000 Mann. Hier ist also die Frau, das treue Gottesvolk, und sie hat Schmerzen, sie ist schwanger und hat Schmerzen bei der Geburt. Das kann man nur verstehen, wenn man das Alte Testament kennt. Im Alten Testament wird berichtet, dass Israel schwanger ist. Israel, auf wen ist sie denn schwanger? Auf wen wartet? Wen will denn Israel gebären? Den Messias. In Micha zum Beispiel, da ist das Bild, oder auch in Jesaja, Micha 5 und in Jesaja 26 oder so. Jedenfalls ist die Frau, vielleicht habe ich die Stellen hier, dann kann ich euch die genauen Stellen sagen. Die Frau, die gebiert, Jesaja 26, Vers 17, Micha 5, Vers 1 und 2. Die messianischen Wehen, auch Micha 4, Vers 9 und 10. Die messianischen Wehen, das Israel, das treue Israel im Alten Testament, hatte viel zu durchleiden. Und die Leiden des Volkes waren Leiden auf den Messias hin. Das war ein großes Verlangen. Wann kommt der Messias? Wann kommt der Messias? Wann kommt diese Zeit, wenn Gott die Feinde vernichten wird? Diese Messias-Wehen werden als schwere Zeit des Leidens Israels dargestellt. Die Tochter Zion ruft, wann fährst du, wann zerreißt du den Himmel und kommst herab und so weiter. Nein, es geht ja um das treue Israel. Es geht nicht um das abgefallene Israel. Hier geht es um das Israel. Das sind hier immer die Treuen, die sich gesehnt haben. Da war zum Beispiel, das war Zacharias, das war Elisabeth, das war Simon, das waren die Johannes der Täufer und die er vorbereitet hat für den Messias. Das waren, dass Gott, dieses treue Israel war vorbereitet. Die hohe Priester in Jerusalem, die hatten keine Schwanger, die waren nicht schwanger auf den Messias, die haben sich nicht gesehnt. Die wollten ihre Macht ausbauen und die Pharisäer und die Schriftgelehrten und so weiter. Aber es gab diesen treuen Kern im Volk. Und dieses Volk war schwanger auf den Messias hin. Und dann, endlich kommt er. Und jetzt kommt sie zur Geburt, oder? Jetzt wird der Messias geboren. Und es erschien ein anderes Zeichen im Himmel. Und siehe, ein großer feuerroter Drache, der 7 Köpfe und 10 Hörner hatte und 7 Diademe auf seinen Köpfen. Also die Beschreibung, die ist so ähnlich wie das Tier, von dem wir gleich nachher lesen werden. Sein Schwanz fegt ein Drittel der Sterne des Himmels hinweg und er warf sie auf die Erde und der Drache stellte sich vor die Frau, die im Begriff war zu gebären, damit er, wenn sie geboren hätte, ihr Kind fräße. Also, der Messias wird jetzt endlich geboren, in Bethlehem wurde er geboren und der Drache kommt und will das Kind umbringen, so schnell er nur kann. Er versucht es, aber es gelingt ihm nicht. Er kann es nicht umbringen, denn das Kind wurde entrückt hin zu Gott und zu seinem Thron. Ihr merkt hier, die Geschichte ist wie ein Zeitraffer. Der Messias wird geboren, der Drache will ihn umbringen, kann aber nicht. Und das Kind fährt in den Himmel auf und setzt sich zur Rechten Gottes. Auf den Thron Gottes setzt sich das Kind. Das heißt, dieses Kind, von dem gesagt wird, der alle Völker mit eisernem Stabe regieren wird, Psalm 2, dieses Kind regiert zur Rechten des Thrones Gottes. Allen ist klar, alle Leser damals, die das gelesen haben, war klar, was das ist. Dass das sich auf den Herrn Jesus bezieht, der sich zur Rechten Gottes gesetzt hat nach seiner Himmelfahrt. Also er regiert schon. Was ist es mit dem Drachen, der hier die Sterne des Himmels wegwirft, auf die Erde wirft? Und der Drache, das ist ein Bild von Daniel, Kapitel 8. Daniel 8, Vers 10. Dort ist es, in Daniel 8, Vers 10 heißt es, da ist ein Horn, das wurde groß bis zu dem Heer des Himmels, also das wuchs bis in die Sterne, zu den Sternen hinauf. Und dann heißt es, und es warf von dem Heer, und zwar von den Sternen, zur Erde nieder und zertrat sie. Also das Bild kommt aus einer Vision aus Daniel von Antiochus, dem damaligen Gegner des Gottesvolkes. Der wurde größer und größer und größer, und dann hat er gewagt, es gegen Gott selber aufzunehmen, indem er das Volk Gottes verfolgt hat. Hier der Drache, aus der Geschichte her schon bekannt als der das Volk Gottes verfolgt. Na, jedenfalls gehen wir weiter. Der Drache will das Tier will das Kind umbringen, kann aber nicht. Das Kind regiert, setzt sich auf den Thron. Und was macht der Drache jetzt? Die sieben Köpfe sind die sieben Köpfe des Tieres, und die haben alle eine Krone auf dem Kopf. Das heißt, sind Kaiser oder Könige, also Herrscher. Ja? Und das zeigt schon, dass dieser Drache zusammenarbeitet mit dem Tier, das genauso ausschaut wie er. Sieben Köpfe und zehn Hörner. Die zehn Hörner stellen ja auch Könige dar. Die Frau flieht in die Wüste. Die Frau floh in die Wüste, wo sie eine von Gott bereitete Stätte hat, damit man sie dort ernähre, 1160 Tage. Jetzt müssen wir wieder an den Zusammenhang denken, als das geschrieben wurde. Das Buch wurde geschrieben in den 60er Jahren, und der Drache konnte konnte das Kind nicht töten, aber die Frau flieht in die Wüste. Wann die Frau flieht, steht nicht da. Die Tatsache ist, dass sie aber 3,5 Jahre, also 1260 Tage, ernährt wird in der Wüste. Das heißt, sie wird bewahrt. Später lesen wir, Kapitel 12, Vers 14, was in Kapitel 12, Vers 6 steht, wird in Vers 14 wieder aufgegriffen. Der Frau wurden die zwei Flügel des großen Adlers gegeben, damit sie in die Wüste an ihre Stätte flöge, dorthin, wo sie ernährt wird für eine Zeit, zwei Zeiten und eine halbe Zeit. Also Zeit, Doppelzeit und halbe Zeit. 3,5 Zeiten, 3,5 Jahre. Weg vom Angesicht der Schlange. Und die Schlange warf aus ihrem Maul Wasser wie einen Strom hinter der Frau her, damit sie diese mit dem Strom weggeschwemmt werde. Und die Erde kam der Frau zu Hilfe, und die Erde öffnete ihren Mund und verschlang den Strom, den der Drache aus seinem Maul warf. Das heißt, dieser Drache will jetzt die Frau töten. Aber die Frau, die flieht in die Wüste, dann versucht er sie zu töten, aber es gelingt ihm nicht. Er hat keine Chance, die Erde hilft der Frau, und das Tier muss sich abwenden von der Frau und muss sich eine andere Beute suchen. Der Drache war zornig über die Frau, und er ging weg, Krieg zu führen mit den übrigen ihres Samens, denen, die die Gebote Gottes halten und das Zeugnis Jesu haben. Das sind alles Bilder aus dem Alten Testament. Alles nacheinander. Das eine Bild ist, der Frau wurden die Flügel des Adlers gegeben. Das ist Vers 14, danke. Na, wo lesen wir von Adlers Flügeln im Alten Testament in Bezug auf eine Frau? Bitte? In Bezug auf das Gottesvolk. Die Frau, haben wir ja gesagt, ist das Gottesvolk, das treue Gottesvolk. 2. Mose, das treue Gottesvolk wird aus der Herrschaft Pharaos herausgerettet. Er nimmt sie mit in die Wüste. Was macht in der Wüste? Er ernährt sie jeden Tag, dort sind es nicht 1260 Tage, dort sind es 40 Jahre, aber jeder Tag wird sie ernährt in der Wüste, diese Frau, dieses Volk, das treue Gottesvolk. Und dann sagt Gott zu ihnen am Sinai: Ich habe euch auf Adlersflügeln getragen und zu mir gebracht. Ich habe euch heraus, 19 Vers 4, 5, 2. Mose 19, Vers 4. Danke. Ihr habt gesehen, wie ich euch auf Adlersflügeln getragen und zu mir gebracht habe. Gott trägt sein treues Volk heraus und bewahrt sie. Und dann kommt die Schlange weiter und die will jetzt die Frau ersäufen, oder? Die Schlange, die spuckt jetzt ganz viel Wasser. Man sagt, es gäbe Schlangen, die haben ein Gift, so viel Gift, die können einen mit dem Gift, also die spucken einen mit dem Gift an und dann wird man gelähmt von dem Gift und dann packt sie zu und dann ist man die Beute der Schlange. Und hier ist die Schlange mit ganz viel Wasser, das ist so viel Wasser, dass sie also die Frau ertränken möchte in dem Wasser. Was hat denn Pharao gemacht mit dem Volk? Die ziehen aus und der treibt sie ins Wasser. Da stehen sie vor dem Wasser und jetzt sagt, jetzt habe ich euch. Und er kommt heran, rückt heran und die Erde hilft den Israeliten. Die Erde tut sich auf, oder beziehungsweise hier ist es das Wasser, macht einen Spalt. Und die Israeliten ziehen hindurch auf trockenem Fuß. Und der Pharao hat nichts zu melden. Und so, wie ist es hier die Schlange? Oder das andere Bild ist aus 4. Mose 13, glaube ich. Da war die Rotte Kora. Die wollen wieder gegen den Führer des Volkes, gegen Mose auftreten. Und was macht Gott? Die Erde tut sie auch den Schlund auf und verschlingt all die Feinde und die werden verschluckt. Das heißt, das sind Bilder, die einfach herausgegriffen werden aus dem Alten Testament und es wird dargestellt, dass Gott sein Volk bewahrt. Die Treuen werden bewahrt vor dem Satan. Satan kann ihnen gar nichts anhaben. Aber wer ist diese Frau? Wir haben gesagt, die hat ja was zu tun mit Israel. Die kommt ja aus dem israelitischen Bereich. Vielleicht ist hier steckt doch noch mehr dabei. Vor allem, wenn wir daran denken, wann das geschrieben wurde. Was hat denn der Herr Jesus gesagt? Wenn ihr seht den Gräuel der Verwüstung an der heiligen Stätte stehen, dort, wenn die Römer kommen und die Heere um die Stadt umzingeln, was sollen die Israeliten tun? Die Gläubigen tun? Die sollen fliehen. Wohin? In die Berge. Und das waren damals Wüstenberge, denn das waren zuerst die jüdischen Berge und dann ist vor allem das Transjordanien. Das war alles Wüste. Das heißt, die Gemeinde sollte in die Wüste fliehen und Gott würde sie bewahren. Also das wäre eine sehr direkte Anwendung, eine sehr direkte Deutung. Ich weiß es nicht, ich kann es nicht mit hundertprozentiger Sicherheit sagen, ob das so gemeint ist. Jedenfalls das Bild ist klar, Gott bewahrt sein Volk. Und zwar geht es hier vor allem um die Treuen in Israel. Das heißt, es geht um die Christen in Palästina. Genau das, was der Herr Jesus gesagt hat. Der Herr wird sie bewahren. In der Zeit der großen Trübsalszeit. Die große Trübsalszeit war die Zeit, die angebrochen ist, als diese Römer kamen. Das war, haben gesagt, Frühling 67 bis zum Fall der Stadt im August 70. Das wären wiederum 3,5 Jahre. Also sie wird ernährt, 1260 Tage. Und dann, was lesen wir weiter? Hier gehen wir wieder zurück zu Kapitel 12, Vers 7. Und es entstand ein Krieg im Himmel. Der hat keinen Saft mehr. Naja. Das heißt, wir haben gleich Pause. Vers 7, machen wir das noch, diesen Abschnitt, dann machen wir Pause. Es entstand ein Krieg im Himmel. Michael und seine Boten, seine Engel, führten Krieg gegen den Drachen und der Drache führte Krieg und seine Boten. Das ist interessant. Auf der einen Seite haben wir auf Erden, oder haben wir etwas, was der Herr Jesus getan hat. Der Herr Jesus ist am Kreuz gestorben, ist in den Himmel aufgefahren. Auf der anderen Seite lesen wir aber hier, und hier wird ja die geistliche Seite gezeigt, nicht die irdische, sehen wir einen geistlichen Kampf im Himmel, das heißt einen Krieg im Himmel. Das ist wie im Propheten Daniel. Da steht auch der Michael und kämpft, und seine Engel kämpfen, wer das kennt, in Daniel Kapitel 10, kämpft der Michael mit seinen Engeln gegen die bösen Engelsfürsten. Und da gibt es also einen, in der unsichtbaren Welt findet ein geistlicher Kampf statt. Und da wird der Drache, der kommt dorthin und möchte dort kämpfen. Der sozusagen, der Drache saust praktisch dem Messias. Der Messias kommt, man muss sich das so vorstellen. Der Messias, das kleine Kind, oder, wird geboren und wird auf den Thron Gottes gesetzt, entrückt. Und der Drache sagt, na warte, dann gehe ich dir nach und jag den nach bis zum Thron Gottes und möchte da weiterkämpfen, ja, in seinem Irrwahn. Und dann kommt der Engel Michael und seine Engel und schmeißen ihn wieder auf die Erde runter. So, dahin gehörst du. Ja. Also das Bild ist hier ganz klar, der Satan, der in all seinen Versuchen hat nichts zu melden, er wird total besiegt. Ich denke an dem, was der Herr Jesus gesagt hat, das ist das Bild. Die Wirklichkeit ist, der Herr Jesus hat am Kreuz den Satan besiegt. Er hat gesagt, jetzt wird der Fürst dieser Welt hinausgeworfen werden. Johannes 12, Vers 31. Jetzt geht das Gericht über diese Welt, jetzt wird der Fürst dieser Welt hinausgeworfen. Also der Drache ist noch mehr besiegt als je vorher. Und sie wurden nicht die Stärkeren, es wurde nicht mehr eine Stätte für sie im Himmel gefunden und es wurde geworfen, der große Drache, die alte Schlange, genannt Teufel und der Satan, der das ganze Weltreich in die Irre leitet. Geworfen wurde er auf die Erde und seine Boten, seine Dämonen, wurden mit ihm geworfen. Und ich hörte eine große, laute Stimme im Himmel sagen, jetzt ist das Heil und die Kraft und das Königreich, die Königsherrschaft unseres Gottes geworden. Jetzt kommt eine Stimme wiederum von dem Umfeld. Das heißt, die Stimme, die hier spricht, ist eine vorwegnehmende Stimme, genauso wie die Stimme in Kapitel 11, Vers 15. Genau dasselbe. Dort wird auch schon das Ziel angekündigt, oder? So wird jetzt hier in Kapitel 12, Vers 10 ebenso das Ziel angekündigt. Jetzt ist das Heil und die Kraft und die Königsherrschaft unseres Gottes geworden und die Autorität seines Christus, seines Gesalbten, weil der Verkläger unserer Brüder niedergeworfen ist, der sie verklagte vor unserem Gott Tag und Nacht. Es wird praktisch hier in diesem Wort, das hier die Himmelsbewohner sprechen, wird das Ziel vorweggenommen und wird gesagt, schaut, so sieht es am Ende aus. Jetzt ist in dem einen Sieg von Golgatha sieht man schon den Endsieg. Der Verkläger der Brüder ist niedergeworfen, der sie verklagte vor unserem Gott Tag und Nacht. Und sie haben ihn überwunden. Kraft des Blutes des Lammes und Kraft des Wortes ihres Zeugnisses und liebten nicht ihr Leben bis zum Tod. Jetzt sieht man, wie die Gläubigen überwinden. Die Brüder, wie sie überwinden. Sie überwinden Kraft des Blutes, also durch das Blut, durch das Wort ihres Zeugnisses und sie sind bereit, ihr Leben hinzugeben bis in den Tod. Das ist der Weg des Sieges. Das ist der Weg und das wird hier vorwegnehmen, vom Ende her wird das jetzt schon so verkündigt. Das ist, auf diese Weise haben sie überwunden. Deswegen seid fröhlich und feiert ihr Himmel, also die Himmelsbewohner. Wehe denen, die auf der Erde sind, also auf dem Land, auf dem Erdland und auf dem Meer wohnen. Erdland und Meer, das ist hier die Küstengebiete. Das Erdland wäre wahrscheinlich Israel und das Meer, auf dem Meer wohnen, das heißt auf den Inseln oder Küstengebieten. Weil der Teufel zu euch hin niederstieg mit großem Grimm, wissend, dass er wenig Zeit hat. Der Teufel weiß, er hat nur wenig Zeit. Wir wissen, wie lang das ist, 1260 Tage. Und als der Drache sah, dass er auf die Erde geworfen war, verfolgte er die Frau, die den Männlichen geboren hatte. Und der Frau wurden die zwei Flügel des großen Adlers gegeben, damit sie in die Wüste an ihre Stätte flüge, dorthin, wo sie ernährt wird, für eine Zeit und eine halbe Zeit, weg vom Angesicht der Schlange. Und die Schlange warf aus ihrem Maul Wasser wie einen Strom hinter der Frau her, damit diese vom Strom weggeschwemmt werde. Und die Erde kam der Frau zu Hilfe und die Erde öffnete ihren Mund und verschlang den Strom und den der Drache aus seinem Mund warf. Jeder weiß, dass das hier symbolische Sprache ist, oder? Das ist klar. Da braucht man doch nicht eins zu eins nehmen. Das ist ganz klar. Der Drache war zornig über die Frau. Also er konnte nicht das Gottesvolk in Palästina töten. Er konnte es nicht vernichten, er konnte sie nicht zum Abfall bewegen, er konnte nichts machen mit ihnen. Gott hat sie bewahrt, also töten. Gott hat sie auch physisch bewahrt. Er hatte die Gemeinde, die konnte fliehen in die Wüste, ins Transjordanland. Und der Drache, als er sieht, dass das nicht geht, dass das nicht möglich ist, geht er hin, Krieg zu führen mit den anderen ihres Samens, mit den übrigen ihres Samens. Ja, wer sind die anderen? Es gibt ja noch mehr. Es gibt ja noch mehr Christen als in Palästina. Jetzt geht er hin und verfolgt alle, die übrigen ihres Samens, die Gebote Gottes halten und das Zeugnis Jesu haben. Jetzt werden alle Gläubigen verfolgt, wo es nur irgendwelche gibt. Die in Palästina sind beschützt, ja, und die anderen. Und dazu hat er jetzt ein Mittel, um die anderen, gegen die anderen vorzugehen. Und dieses Mittel ist das Tier. Und jetzt holt er sich das Tier. Das Tier wird in der ganzen Welt, ganzen damaligen Welt, die Gläubigen verfolgen und für seine Zwecke arbeiten. Machen wir hier die Pause. Ja. Es sind auch welche da. Zum Beispiel wenn das Bild vom Fliehen in die Wüste, wenn der Herr Jesus gesagt hat, sie sollen in die Wüste fliehen, das wäre nicht nur Bild, das wäre sogar 1:1. Also, oder jedenfalls, er hat gesagt, flieht in die Berge und hier ist die Frau, die in die Wüste flieht. Es sind schon ein paar Bilder auch da von dem, was Jesus gesagt hat. Aber das ist halt so, die Apokalyptik überhaupt zieht aus den vorherigen apokalyptischen Büchern, und das sind vor allem Sacharja, Daniel, Hesekiel-Teile. Das ist typisch apokalyptische Literatur. Übrigens, es gibt ja andere apokalyptische Literatur, die nicht inspiriert ist von Gott, die aber die Juden hatten. Zum Beispiel wie heißt es, der Hirt des Hermas und das andere, Esdras und Baruch und so, sind auch apokalyptische Literatur. Die haben genau die gleichen Bilder. Das ist interessant. Die verwenden alle diese, entweder, gut, die können natürlich sagen, die haben es von der Offenbarung abgeschrieben, weil das sind ja nach der Offenbarung geschrieben. Aber dennoch, ich denke, die Bilder sind ja hauptsächlich deshalb aus dem Alten Testament, weil es ja um das Israel geht, des Alten Testamentes. Es geht um das Gottesvolk und es muss die Verbindung hergestellt werden mit dem alttestamentlichen Gottesvolk. Da sieht man ganz viele Parallelen. Man muss immer daran denken, der Hintergrund des Neuen Testamentes ist das Judentum des Alten Bundes. Und da, wenn man das nicht versteht, dass hier ein Übergang ist von dem Alten Bund zum Neuen Bund, in dieser Zeit zwischen 30 nach Christus und 70 nach Christus, ist die Loslösung da wird gezeigt, dass das neutestamentliche Gottesvolk ist eigentlich die Erfüllung des alttestamentlichen alttestamentlichen Verheißungen über Gottes Volk. Und wenn man das nicht versteht, kommt man in ein völliges Durcheinander. Wir haben, die Apostelgeschichte zeigt, dass das Christentum sich loslöst vom Judentum, aber nicht als eigene Sekte, sondern dass das Christentum die Erfüllung des Judentums ist. Das ist ja das Besondere in der Apostelgeschichte. Und die Offenbarung zeigt das auch. Die Offenbarung zeigt, dass die Braut, von der hier die Rede ist, die ist eigentlich eine jüdische Braut, die kommt heraus aus dem Israel und ist das wahre Israel. Deshalb ist auch das neue Jerusalem ein neues Jerusalem, nicht ein neues Rom oder ein neues Moskau oder ein neues irgendwas. Ja? Es ist bewusst ein Jerusalem, ein neues. Das heißt, alles kommt aus dem Alten heraus. Und wenn man das Alte Testament nicht verbindet mit dem Neuen, dann hat man durcheinander. Das sind nicht zwei verschiedene Sekten. Das eine ist eine jüdische Sekte und hier haben wir jetzt eine christliche Sekte. Das ist nicht. Das Neue ist die Fortsetzung des Alten. Und deshalb die Bilder aus dem Alten Testament. Na gut. Machen wir hier Pause.